Hallo und herzlich willkommen beim biblischen Personenverzeichnis. Das ist mein Podcast über, wenig überraschend, die Menschen, die die Bibel bereichern. Da gibt es Bekannte, weniger Bekannte und völlig Unbekannte. Mein Name ist Manuel Kronast. Die Fülle der Namen, die uns aus den biblischen Texten entgegenspringt, die macht es notwendig, dass ich einige davon auslasse, wenn ich nicht den Rest meines Lebens im Buchstaben A verbringen will. Das gilt zum Beispiel für lange Aufzählungen von Personen, die nicht wirklich greifbar sind. Das kann schon interessant sein an der einen oder anderen Stelle, zum Beispiel fand ich das beim Kämmerer Abagda in der letzten Folge. Aber es ist eben nicht immer interessant und es hält uns dann auch von den interessanteren Personen ab. Heute geht es um eine doch, ja, ziemlich bekannte Gestalt und um eine tragische Figur. Ein Mensch, über den wir ehrlich gesagt auch nicht viel mehr wissen als über Abagda. Aber die Wirkungsgeschichte ist größer, eigentlich gigantisch. Es geht um Abel, den zweiten Sohn von Adam und Eva. Zunächst einmal ein Kurzbericht dessen, was bisher geschah, in den ersten drei Kapiteln des ersten Buches Mose. Gott erschafft die Erde. Dieser Schilderung nach braucht er dafür 7 Tage und an seinem letzten Arbeitstag, dem 6. Tag, erschafft er den Menschen als Mann und Frau. Später bekommen diese beiden Personen in einer anderen Erzählung, aber das ist hier nebensächlich, bekommen diese beiden Personen Namen, nämlich Adam und Eva. Die beiden haben es schön in dem Paradies, das Gott für sie gemacht hat, aber sie fühlen sich dort nicht recht wohl. Mit einem leichten Anstupser durch ein böses Wesen, die Schlange, essen sie von einem ihnen verbotenen Baum, nämlich dem Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Böse, also der Baum, der letztlich Wahl- und Entscheidungsfreiheit bringt. Ja, und dafür fliegen sie aus dem Paradies. Gott gibt ihnen noch düstere Worte mit auf den Weg, die kurz gesagt verheißen, dass es jetzt anstrengend und kompliziert wird. Und so ist es. Aber sie entdecken jetzt offenbar auch den Sex. Die Bibel umschreibt das ein wenig. Adam erkannte seine Frau Eva. Das ist eine wunderliche, aber eigentlich auch total spannende Bezeichnung dessen, was da passiert. Und das wird folgendermaßen geschildert. Ich folge der Übersetzung der Lutherbibel. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht so? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lasst uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Damit ist die Geschichte von Abel eigentlich schon wieder vorbei. Offenbar bleibt er auf dem Feld liegen und verblutet, von einem Begräbnis ist nicht die Rede, nicht von der Trauer der Eltern. Es gibt in dieser Folge dann noch einige Verse über Kain, dann wird erzählt, welche Nachkommen der noch hat, und dann verschwindet auch Kain. Die Bibel hält sich nicht mit langen Beschreibungen auf, nicht nur hier. Sie ist kurz und knapp und erzählt nur das Wesentliche. Oder das, was sie für wesentlich hält. Das Wesentliche an Abel ist offenbar, dass er von seinem älteren Bruder erschlagen wird. Und doch ist da noch mehr. Manches nur sehr subtil und vielleicht auch nur Vermutung. Zunächst der Name. Abel bedeutet übersetzt Windhauch. Das ist einerseits ein Hinweis auf sein späteres Schicksal. In unserer Erzählung ist er eben eher flüchtig wie der Wind. Andererseits werden auch der Mensch an sich oder sein Leben in der Bibel immer wieder mal als Hauch oder Windhauch bezeichnet. Abel steht also irgendwie auch für uns alle, nicht nur in dieser Hinsicht. Abel ist auch etwas anderes, ein Bruder. Der erste, der in so etwas wie Geschwisterschaft lebt. Mit ihm wird aus dem Einzelkind Kain ein Geschwisterkind. Auch hier steht Abel für eine Erfahrung, die viele von uns machen. Nicht aus eigener Entscheidung, sich mit anderen absprechen, vertragen, streiten zu müssen. Für seine Familie kann man nichts, dafür kann man sich nicht entscheiden. Man kann sich vielleicht dagegen entscheiden, aber das klappt auch nicht immer. Das wird erweitert, aber nur angedeutet durch die unterschiedlichen Kulturen der Brüder, Schafhirte und Ackerbauer. Das sind nicht einfach zwei Berufe, die in der gleichen Gesellschaft leben, sondern das sind deutlich unterschiedliche Kulturkreise, auch und gerade damals, und doch sind sie Geschwister. Ein Fingerzeig, wie wir interkulturell verbunden sind. Dann dieses Opfer. Der Gegenstand einer Flut von Vermutungen, Behauptungen, Auslegungen ist die Frage, was denn nun genau mit den beiden Opfern ist, die Kain und Abel ihrem Gott bringen. Zur Erinnerung, Abel ein Tier, wahrscheinlich ein Lamm, keine Ahnung, und Kain etwas von seinen Feldfrüchten. Denn die Bibel ist auch hier ganz knapp, knapper noch als die meisten Übersetzungen. Beide, wie gesagt, bringen von den Produkten ihrer Arbeit. Und jeder das, was er eben hat. An keiner Stelle wird gesagt, dass eines der Opfer ungültig ist. Es wird auch nicht gesagt, dass Kain ein böser Mensch ist oder Gott irgendwie erzürnt hat. Die Texte der Bibel sind da in der Regel sehr, sehr deutlich. Also wenn so etwas gewesen sein sollte, dann wäre das gesagt worden. Aber trotzdem hat Abel irgendwie den Ruf des braven Guten und naja, dabei auch irgendwie langweiligen Mustersohns bekommen. Kain ist dagegen für die Nachwelt unangepasst, impulsiv, finster, aber auch deutlich interessanter. So zum Beispiel in dem Film Jenseits von Eden mit James Dean nach dem Buch von John Steinbeck. Hier nichts davon. Es wird einfach nur gesagt, dass Gott das Opfer Abels ansieht und das Opfer Kains nicht ansieht. Martin Luther interpretiert das vielleicht angesichts seiner eigenen Theologie und er setzt jeweils ein gnädig dazu. Die Basisbibel macht daraus wohlwollend. Aber das ist eine Interpretation. Gott schaut das eine Opfer an und das andere schaut er nicht an. Und da bleibt natürlich ein Unterschied. Gott verhält sich ungleich, vielleicht auch ungerecht. Vielleicht liegt es auch daran, dass Gott in jenen frühen Texten der Bibel sehr menschlich beschrieben wird. Er kann eben auch nicht an zwei Orten gleichzeitig sein und vielleicht hat er im Moment mehr Lust auf Lamm als auf Getreide oder Gemüse. Und der weitere Verlauf der Geschichte gibt auch nicht den kleinsten Hinweis darauf, dass Gott einen der Brüder lieber hat. Also sozusagen das, was da passiert und was dann daraus entsteht, das kann letztlich nicht einem der beiden Brüder angelastet werden. Zumindest gibt es darauf keine Hinweise. Was bleibt, ist das ganz subjektive Gefühl, Kains schlechter dran zu sein. Und das Ende vom Lied, er schlägt seinen Bruder tot. Abel wird zum Opfer, obwohl er gar nichts getan hat. Kain lässt seine Wut auf Gott an dem Schwächeren aus. Auch das seine menschliche Konstante, Hass, der sich auf den schwächsten Player im Spiel richtet. So wie Menschen, denen es schlecht geht, die darunter leiden, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr öffnet und sie sind eben auf der Seite der Armen. Ihr Zorn richtet sich dann aber unter Umständen nicht auf die ganz Reichen, denn die sind stark und vielleicht auch schwer erreichbar, sondern der Zorn und auch der Hass richtet sich gegen andere Arme, die noch schwächer sind. Arbeitslose, Geflüchtete, Obdachlose. Im Moment wird damit perfide Politik gemacht, denn das ist natürlich für die Reichen ganz praktisch, wenn sich die Armen gegenseitig bekämpfen. Dann können sie sich sicher fühlen. Das aber nur als kleinen Exkurs, denn hier geht es um was anderes. Um ein vom Skopus deutlich kleineres Problem, die Folgen sind aber tödlich. Zurück zu Abel. Der ist auf den ersten Blick eigentlich nur ein Auslöser, um über Hass, Schuld und Sühne zu philosophieren. Ein Auslöser dafür, dass Kain schuldig werden kann. Aber er ist eben auch der Erste, der darunter leidet, dass die Welt eben komplizierter ist als im Paradies. Da gibt es Ungerechtigkeit und dort leiden auch die Menschen, die nichts Böses getan haben. Und Gott lässt es zu. Klar, hinterher gibt es einen scharfen Dialog zwischen Gott und Kain, aber Gott fällt nicht dem Kain in den Arm, als der seinen Bruder töten will. Er lässt es zu. Die Nähe zur Geschichte vom Baum und vom Apfel liegt nahe. Dass die Welt genau so ist, ist nicht die Schuld Gottes. Es ist der Preis dafür, dass wir Entscheidungen treffen und uns eben bewusst für das Falsche entscheiden können. Also sozusagen, dass die Welt so ist, wie sie ist, liegt auch oder hängt auch mit unserer Natur zusammen, mit unserer Freiheit, Entscheidungsfreiheit, Gedankenfreiheit, Freiheit, unser eigenes Leben zu wählen und eben auch das Falsche zu wählen. Kain bekommt in diesem Kapitel der Bibel viel mehr Raum, weil er das Problem symbolisiert. Dass Menschen sich richtig verhalten, ist eigentlich kein Problem. Das ist wunderbar. Aber dass Menschen in dieser komplexen Welt nicht zurechtkommen, dass sie ausrasten, dass sie andere verletzen und töten, Das ist das Problem. Und die Bibel versucht viele Bücher lang darauf Antworten zu finden, wie man damit umgehen kann, immer unter der Prämisse, dass Gott eben nicht der ist, der alles in Ordnung bringt, der unsere Drecksarbeit erledigt, sondern das müssen wir schon selbst machen. Und wir müssen schon selbst damit zurechtkommen, dass es Menschen gibt wie Abel, die völlig unschuldig erleiden, die getötet werden, die sozusagen in einem ungerechten System unter die Räder kommen. Das ist unsere Aufgabe. Und deshalb steht vielleicht auch dort dieser Text. Er bietet Anhaltspunkte, eben den Schutz von Menschen wie Abel, die irgendwie unter die Räder kommen. Oder auch, dass Menschen, die ihr Leben ganz unterschiedlich interpretieren, in unterschiedlichen Kulturen leben, trotzdem als Geschwister zusammenleben können. So viel für heute mit unserem Ausflug an den Anfang der Bibel zu Abel. Beim nächsten Mal gehen wir wieder mitten rein und begegnen dort zum ersten Mal einer Frau. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.